Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Staatssekretär Parolin über Papst Franziskus, menschliche Diplomatie und Europa. Ökumene Kardinal Koch sagt, den Leibrock Christi wieder zusammenfügen. Und zum Thema Missbrauch, Heiliger Stuhl hat Lektion gelernt. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Weltkirche. Ich bin Mario Galgano. Der Chefdiplomat des Heiligen Stuhles wünscht sich viel Menschlichkeit in der Diplomatie. Vatikan-Staatssekretär Pietro Parolin, der im vergangenen November sein Amt antrat, äußerte sich dazu in einem ausführlichen Interview mit dem Vatikan-Fernsehsender GTV. Parolin verriet in dem Gespräch außerdem, welche Prioritäten er bei Papst Franziskus sieht und wie er selbst sein Amt als zweiter Mann im Staat versteht. Radio Vatikan fasst die wichtigsten Aussagen hier zusammen.
Wie Pietro Parolin sein Amt versteht.
Ich muss sagen, dass das Amt des Staatssekretärs ein sehr anspruchsvoller Dienst ist. Ein Dienst, der sehr viel von mir fordert und auch mit sehr viel Verantwortung verbunden ist. Vor allen Dingen ist es aber ein Dienst, den ich mit sehr viel Leidenschaft ausübe in diesem neuen Frühling der Kirche, den das Pontifikat von Papst Franziskus eingeläutet hat. Meine Priorität als Staatssekretär, also als erster und engster Mitarbeiter des Papstes, kann gar nichts anderes sein als das, was auch für den Papst selbst Priorität hat. Das, worauf er seit den ersten Tagen seines Pontifikats immer wieder zu sprechen kommt und was er uns in Evangelii Gaudium sagt.
Priorität des Papstes, der missionarische Umbruch der Kirche.
Ich würde sagen, für Papst Franziskus ist der missionarische Umbruch der Kirche die oberste Priorität. Eine Kirche, die aus sich herausgeht, wie er selbst ja immer wieder sagt, die ständig in Mission ist. Und diese Charakteristik, diese kirchliche Erneuerung, diese pastorale Umstellung muss auch die römische Kurie betreffen und die kirchliche Diplomatie. Das sind auch die Hauptbereiche der Aktivitäten des Staatssekretärs. Ich hoffe, wie ich hinzufügen möchte, dass wir all dies immer mit dem Herzen tun, dass wir es für den Herrn tun und es uns so auch gelingt, die Herzen der Menschen zu berühren.
Papst Franziskus wird von den Diplomaten gehört.
Papst Franziskus ist in diesem Fall so etwas wie das moralische Gewissen der Menschheit. Eines möchte ich diesbezüglich unterstreichen. Manchmal scheint es, als würde es nicht sofort eine Antwort auf die Appelle des Papstes geben. Ich möchte aber betonen, dass es eine große Sehnsucht nach dem Guten gibt. Es gibt wirklich auch sehr große Anstrengungen, tatsächlich Frieden auf der Welt zu schaffen. Ich denke also, dass die Aufrufe von Papst Franziskus, die es übrigens ja auch bei vorherigen Päpsten gab, gut aufgenommen werden und langsam einen Weg zum Gewissen und zum Handeln der Menschheit finden.
Hauptaufgabe der Vatikan-Diplomatie: Unterschiede als Bereicherung erkennen.
Ich denke, das ist unsere Aufgabe, ist immer die Aufgabe der Vatikan-Diplomatie gewesen. In diesen Zeiten so vieler Konflikte immer die Begegnung fördern, den Dialog und den gegenseitigen Respekt. Für mich ist das eine der Grundherausforderungen der heutigen Zeit, auch in der kirchlichen Diplomatie. Dafür zu sorgen, dass Unterschiede politischer, kultureller und religiöser Natur nicht Gründe für Kämpfe werden, sondern als gegenseitige Bereicherung begriffen werden.
Auch Europa verdient Aufmerksamkeit.
Il Papa come padre.
Selbstverständlich liegt Papst Franziskus als Hirte der Weltkirche die ganze Welt am Herzen. Ich möchte aber etwas zu Europa sagen. Europa ist ein Bereich, der meiner Meinung nach Aufmerksamkeit verdient. Besonders gilt das für die Schaffung eines Haus Europa. Das scheint mir sehr wichtig und etwas, wozu die Kirche einen Beitrag leisten kann, damit dieses Haus auch Werte hat und nicht nur ein rein politisches oder rein wirtschaftliches Konstrukt ist. damit wichtige Werte geteilt werden, die auch ein wenig den Geist des europäischen Grundgedankens inspiriert haben. Selbstverständlich ist unsere Aufmerksamkeit heute mehr auf den Süden der Welt gerichtet, auf die Konflikte dort, wo tatsächlich das Wichtigste ist, den Frieden wiederzufinden, einen Frieden, der dann die Grundlage der ganzen menschlichen Entwicklung ist. Ein Überblick an Kurznachrichten mit Gudrun Seiler.
Vatikan. Die Glaubensferne vieler Menschen ist ein Ansporn für alle Christen, die Einheit zu suchen. Das sagte der Papst an diesem Freitagvormittag einer Delegation der Lutherischen Kirche Finnlands in einer Audienz. Es ist seit Johannes Paul II. Zu einer Tradition geworden, dass eine Delegation der finnischen Lutheraner vor dem Festtag des finnischen Schutzpatrons Heinrich von Uppsala den Vatikan besucht. Papst Franziskus hat eine Einladung nach Mailand erhalten. Kardinal Angelo Scola hat den Papst zur Weltausstellung Expo 2015 in seine Bischofsstadt eingeladen. Scola war mit einer Delegation aus seiner Erzdiözese an diesem Freitag im Vatikan und traf den Papst zur Privataudienz. Von 1. Mai bis 31. Oktober 2015 wird in der norditalienischen Metropole die nächste große Weltausstellung stattfinden. Sie widmet sich dem Thema Ernährung, Energie und Nachhaltigkeit. Schweiz. Der Nuntius in der Schweiz wird die Idee einer Gründung eines Bistums Zürich nach Rom weiterleiten. Das teilte die Diözese Chur am Donnerstag mit. Der Bischof von Chur, Vito Suonda, habe das Thema mit dem Vatikanvertreter in Bern, Erzbischof Diego Causero, diskutiert, schreibt Bistumssprecher Giuseppe Gracia in einer Medienmitteilung. Die Zürcher Kantonalkirche hatte ihr 20 Jahre altes Gesuch für ein eigenes Bistum im vergangenen Jahr wieder zur Sprache gebracht und bei Bischof Suonda formell eingereicht, der für das Gebiet Zürich zuständig ist.
Ist denn Christus zerteilt? Mit dieser Frage aus dem 1. Korintherbrief beschäftigt sich die diesjährige Gebetswoche für die Einheit der Christen, die am Samstag beginnt. Es sei für alle Gläubigen eine Last, dass 2000 Jahre nach dem Wirken Jesu die Christen nicht vereint seien, sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Vatikanische Ökumene-Verantwortliche Kardinal Kurt Koch.
Ich glaube, das Thema ist ein ganz besonders herausforderndes Thema aus dem 1. Korintherbrief, wo ja vorausgeht die Frage von Paulus, ich berufe mich auf Petrus, ich berufe mich auf Apollos. Und dann kommt die Frage, ist denn Christus geteilt? Natürlich kann Christus nie geteilt sein, auch sein Leib kann nicht geteilt sein und trotzdem haben wir in der Geschichte viele Spaltungen, viele Trennungen und diese provozierende Frage muss neu die Grundfrage der Ökumene in den Mittelpunkt stellen, dass die Spaltungen nicht dem Willen Christi entsprechen können und dass wir sie dringend überwinden müssen.
Dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen war schon immer von diesem Zustand enttäuscht.
Mich hat das Kind schon immer sehr berührt, die Tatsache in der Passionsgeschichte, dass die römischen Soldaten alles verteilt haben, nur den Leibrock des Herrn nicht. Sie haben ihn nicht geteilt, sie wollten ihn ganz lassen. Und dieser Leibrock ist so in der Geschichte auch zum Zeichen der Einheit der Kirche geworden. Und mich hat dann besonders berührt, dass wir Christen das gemacht haben, was die römischen Soldaten noch nicht gemacht haben, nämlich diesen Leibrock zerfetzt haben und da müssen wir haben viel Arbeit, den wieder zusammenzufügen.
Der Papst wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch bei der Generalaudienz und bei der Vesper in der Basilika St. Paul vor den Mauern zum Abschluss der Gebetswoche über Ökumene sprechen. Der päpstliche Rat für die Einheit der Christen ist auch für das Gespräch mit dem Judentum zuständig. Kardinal Koch findet es positiv, dass in vielen Ländern der Tag vor der Gebetswoche, also diesen Freitag, ein Gedenktag für den Dialog mit dem Judentum durchgeführt wird.
Der große katholische Theologe Erich Pschewara hat ja mal gesagt, die erste Trennung, die wir in der Christentumsgeschichte haben, ist die zwischen Synagoge und Kirche. Und deshalb gehört die Versöhnung zwischen Judentum und Christentum mit zu den ökumenischen Bemühungen der katholischen Kirche.
Wenn der Papst im Mai ins Heilige Land reist, ist ein alter Freund aus Argentinien mit von der Partie. Der Rabbiner Abraham Skorka wird seinen Freund Franziskus begleiten. Mehr von Marion Sendker.
Zum ersten Mal reist ein Papst zusammen mit einem Rabbiner nach Israel. Jetzt ist Gorka zu Besuch bei seinem Freund in Rom. Es geht natürlich um die Entwicklung im jüdisch-katholischen Dialog. Thema sind aber auch die Reisepläne für die gemeinsame Zeit in Israel im Mai.
What my expectation, really what I'm doing is praying, asking God.
Was meine Erwartungen sind? Was ich wirklich dort mache, ist Gott zu bitten, ihn zu segnen, damit er es schaffen kann, die richtigen Worte und die richtige Einstellung zu finden, um eine ausgeglichene und eine tiefe Botschaft für den Frieden an alle Bewohner der Region zu richten, an Juden, Muslime, an Christen und ganz allgemein an jeden, der dort in dieser Gegend lebt. Denn diese Gegend ist ein besonderes Symbol und hat eine besondere Bedeutung für uns.
A special meaning for us.
Noch nie hat es eine so berühmte und langjährige Freundschaft zwischen einem Kirchenoberhaupt und einem jüdischen Gelehrten gegeben. Der Rabbiner Gorka wünscht seinem Freund Papst Franziskus, dass er mit seiner Reise ins Heilige Land eine echte Wende im Umgang zwischen Juden und Christen schaffen könne. Die Idee zur Reise kam von beiden. Gorka war schon einmal im Herbst in Rom, um seinen Freund zu besuchen.
Zuerst muss ich sagen, dass es ein Traum ist, den wir hatten. Der Moment, in dem sich der Papst selbst inspirierte, diese Reise zu organisieren, war während eines Mittagessens mit mir. Und wir haben darüber gesprochen. Wir haben auch über die Wichtigkeit einer Friedensbotschaft und die Wichtigkeit seiner Präsenz in Israel gesprochen. Wir schätzen die Möglichkeit, gemeinsam nach Israel zu gehen. Und ich glaube daran, dass Gott uns segnen wird, um unseren Traum wahr werden zu lassen.
To materialize our dream.
Der Rabbiner möchte mit der gemeinsamen Reise ein Zeichen in der Geschichte setzen. Trotz der wenigen Stunden und der sehr kurzen Zeit im Heiligen Land hofft er darauf, dass es dem Papst gelingen werde, eine starke Botschaft zu hinterlassen, die Chance hat, andere zu inspirieren, für den Frieden zu kämpfen. Der Heilige Vater werde dann mitten in einem Tauziehen sein, sagt Gorka. Aber Franziskus sei ja ein Kämpfer und auch er, der Rabbiner aus Argentinien, wolle seinem christlichen Freund im Kampf beiseite stehen. Für die Reise nach Israel träumt er selbst von einer persönlichen, großen Geste.
My dream that I shared with the Pope, really that I shared.
Mein Traum, den ich dem Papst mitgeteilt habe, ist, mit ihm gemeinsam vor der Klagemauer zu beten. Denn das ist für uns beide ein heiliger Ort, für die Christen und für die Juden. Und danach einander zu umarmen, nach dem Gebet, um Juden und Christen zu zeigen, okay, lasst uns eine Ära beenden und mit einer neuen Ära beginnen. Ich würde auch gerne mit ihm in Bethlehem sein, um zu zeigen, dass einer dem anderen helfen kann, einen spirituellen Moment zu ehren. Ich kann seine Spiritualität in Bethlehem zwar nicht völlig mit ihm teilen, denn es ist ein christlicher Ort, aber ich kann seine Gefühle, seine Hingabe, seine Inspiration an diesem Ort mit ihm teilen. Ich kann diesen besonderen Moment für ihn mit ihm teilen, als Freund. Das ist die Antwort, als Freund, ohne in theologische Überlegungen einzusteigen. Als Freund möchte ich gerne mit ihm sein, damit er mich sieht, wenn er sich in Spiritualität begibt und inspiriert ist von diesem Ort. Das ist die genaue Definition.
Inspired of this place. This is the exact definition.
Das jüdisch-katholische Duo kennt sich noch aus Argentinien. Den Juden Gorka und den Christen Bergoglio verbindet seitdem eine tiefe Freundschaft. Gemeinsam haben die beiden viele Pläne geschmiedet, um den jüdisch-katholischen Dialog voranzubringen.
Behindert der Vatikan bei kirchlichen Missbrauchsfällen die Justiz anderer Länder? Diesen Eindruck kann man haben, wenn man die Zeitungsberichte über eine Anhörung des Vatikans vor dem Genfer UNO-Kinderschutzkomitee liest. Aus freien Stücken hatten dort am Donnerstag zum ersten Mal überhaupt Vatikanvertreter über ihre Politik zur Missbrauchsbekämpfung ausgesagt, genauso wie Vertreter anderer Staaten. Doch einige Nachrichtenagenturen und Medien stellen die Anhörung als eine Art Offenbarungseid des Heiligen Stuhles dar. Mehr von Stefan von Kempis.
Weihbischof Charles Scicluna hatte einen anderen Eindruck. Der langjährige Verantwortliche der Glaubenskongregation für den Umgang mit Missbrauchsfällen sagte im Gespräch mit Radio Vatikan: Es war schon anstrengend, weil die Sitzung sehr lange dauerte und sehr engagiert verlief. Wichtige Anliegen kamen da zur Sprache und wir hatten einen sehr wichtigen, fruchtbaren, aktiven Dialog. Ich glaube, wir sind uns einig über die Prinzipien der UNO-Konvention über Kinderrechte. Und aus meiner Sicht haben wir der internationalen Gemeinschaft sehr klar und kohärent mitgeteilt, dass der Heilige Stuhl seine Lektion gelernt hat, dass er die Konvention als souveräner Staat umsetzt und dass er die Werte der Konvention als Zentralorgan der katholischen Kirche fördert. Auch das Kirchenrecht als Ausdruck der Jurisdiktion des Heiligen Stuhls wird kontinuierlich revidiert, wie das etwa 2010 der Fall war, um Vorgehensweisen und wichtige Themen adäquat anzupassen. Und wie sieht das aus mit dem Verdacht, der Heilige Stuhl halte Informationen über Missbrauchsfälle und wie sie angegangen werden, zurück? Es lag nicht in der Kompetenz des Komitees, nach Einzelfällen zu fragen, auch wenn es einen Einzelfall gibt, der unter die Kriterien der Konvention fällt. Das ist der Fall eines Diplomaten, der ein Bürger des Vatikanstaats ist. Zu den entsprechenden Vorwürfen werden derzeit Ermittlungen durchgeführt und das wurde vom Leiter unserer Delegation, Nunzius Erzbischof Tomasi, offen angesprochen. Bei anderen Fällen lautete die Antwort des Heiligen Stuhls, dass diese auf lokaler Ebene behandelt werden und dass man da auf lokaler Ebene nachfragen sollte.
Ein Kind Gottes zu sein, ist ein Geschenk, das man nicht verkaufen kann. Das sagte der Papst an diesem Freitagmorgen im Vatikanischen Gästehaus Santa Marta. In unserer Gesellschaft sei die Versuchung groß, auch als Christ sich dem weltlichen Leben anzupassen und so das Wort Gottes nicht zu befolgen, fügte Franziskus an. Er bezog sich auf die vielen Hinweise im Alten Testament, in der sich die Israeliten immer wieder von Gott abwandten, um die Annehmlichkeiten der Welt zu genießen. Im Buch Samuel steht sogar schwarz auf weiß, das Volk verleugnet Gott.
La normalità della vita esige al cristiano.
Die sogenannte Normalität des Lebens verlangt vom Christen eine Treue zu dem, was er von Gott erhalten hat. Ein Christ kann dieses Geschenk nicht verkaufen, um sich stattdessen den Annehmlichkeiten der Welt zu widmen. Das ist die Versuchung, die jenes Volk erlebt hat, aber auch wir erleben sie heute noch. Sehr oft vergessen wir, auf das Wort Gottes zu hören. Stattdessen hören wir auf die Stimme des Zeitgeistes, der Mode, nicht wahr? Auch die Stimme der Fernsehshows ist eine Mode und wir hören darauf, weil es mir Spaß macht. Apostasie, also Abfall von Glauben, besteht gerade darin, mit dem Herrn zu brechen. Das ist sehr gefährlich, weil die Weltlichkeit etwas ganz Subtiles ist.
La mondanità, perché più sottile.
Ein Christ müsse zwar normal sein, so der Papst weiter, indem er mit seinen Mitmenschen lebt und interagiert. Doch bestimmte Werte seien für einen Christen nicht verhandelbar, darunter das Geschenk des Glaubens. Wer dieses Geschenk erhalten habe, müsse damit vorsichtig umgehen.
La tentazione viene e indurisce il cuore.
Es kommt die Versuchung und verhärtet das Herz. Und wenn das Herz hart wird, ist es verschlossen und das Wort Gottes kann nicht mehr hineingelangen. Jesus bezeichnet die Brüder von Emmaus als Dummköpfe und Herzlose. Ihr Herz war verhärtet und sie konnten das Wort Gottes gar nicht verstehen. Die Weltlichkeit lässt das Herz zwar weicher werden, aber auf eine schlimme Art und Weise. Auch ein weiches Herz ist nicht gut. Wir brauchen stattdessen ein offenes Herz, offen auf das Wort Gottes. Erinnern wir uns an die Mutter Gottes, die all dies in ihrem Herzen erlebt hat, wie das Evangelium sagt. Es geht darum, das Wort Gottes empfangen zu können, um sich nicht von der Entscheidung zu entfernen.
Per non allontanarsi dell'elezione.
Diese Entscheidung ist das, was uns Gott anbietet. Ein Gläubiger könne entscheiden, welcher Berufung er folgen wolle, so wie Maria sich dafür entschieden habe, die Mutter Jesu zu werden. Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.